Beten, Ringen mit Gott, das ist heute unser Predigtthema. Ein Text, der es in sich hat, wer jetzt so 2. Mose 32 bis 33 sieht und vielleicht weiß, oh, okay, mal schauen, was da kommt. Wir sind gespannt. Es gibt eine zur Zeit oder immer mehr so eine künstliche Intelligenz. Kennt ihr das? KI, AI, wie man das auch nennt. Das sind Programme im Internet, die man beauftragen kann, ein Bild freizumalen oder eine Frage zu beantworten oder einen Text zusammenzufassen, einen Text zu schreiben auch. Muss man schauen, ob das dann klug ist, aber es geht sehr vieles. Und ich habe diese künstliche Intelligenz dann gefragt letzte Woche, was ist Gebet? Und dann hat sie mir gleich einen ganzen Text geschrieben, was Gebet ist. Unter anderem hat sie geschrieben, beim Gebet drücken Menschen ihre Gedanken, Wünsche, Bitten, Dankbarkeit oder Reue aus. Es dient oft als Mittel zur inneren Reflexion, zum Ausdruck von Hoffnung und zur Suche nach Führung oder Trost. Jetzt bist du vielleicht nicht mit allem einig, was sie da sagt. Es ist gar nicht mal so schlecht, was sie dort alles geschrieben hat. Aber natürlich bezieht sich diese Beschreibung von dieser künstlichen Intelligenz auf das Gebet allgemein, wie es in vielen Religionen auch gemacht wird. In der Bibel lernen wir das Gebet sehr verschieden kennen. Es ist sehr unterschiedlich, sehr breit. Und vielleicht hast du auch schon selbst Erfahrung, wahrscheinlich hast du schon selbst Erfahrung mit Gebet gemacht. Es gibt das Bitten und das Flehen um etwas. Es gibt das Danken und das Loben, das Anbeten von Gott und seiner Größe. Es gibt das Einstehen im Gebet für andere. Es gibt auch einfach mal das Ruhigsein. Und es gibt aber auch das Klagen. Das Gebet, wie wir es in der Bibel kennenlernen, ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Und doch grundsätzlich kann man sagen, das Gebet ist eine Beziehungspflege mit Gott. Und eine Art von christlichem Gebet, die sich so grundlegend gegenüber anderen Arten von religiösen Gebeten unterscheidet, haben wir letzte Woche so gestreift in der Predigt. Und dabei geht es auch, finde ich, um die Beziehung mit Gott. Elia, ein Prophet im Alten Testament, lieferte sich so, man kann sagen, ein Gebetskampf mit anderen Priestern eines Götzen. Das können wir nachlesen in 1. Könige 18. Und die Frage stand im Raum, welcher Gott antwortet mit Feuer? Die Priester von diesem Götzen Baal veranstalteten ein riesen Trance-Fest, den ganzen Tag voller Lautstärke und ohne Erfolg. Niemand hat geantwortet. Und dann kommt Elia und betete eigentlich einfache Worte. Sagt Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du Gott in Israel bist. Lass sie sehen, dass ich in deinem Dienst stehe und in deinem Auftrag handle. Antworte mir, Herr, antworte mir doch. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist. Lass sie erfahren, wie du ihr Herz wendest, dass sie zu dir zurückkehren. Und dieses einfache Gebet hat Gott erhört. Erhöre mich. Lass die Menschen erkennen, dass du der wahre Gott bist. Mit anderen Worten, Gott verherrliche dich. Zeig du dich, damit dein Name geehrt wird und damit du angebetet wirst. Und ein Gebet in die gleiche Stoßrichtung wie das von Elia hat auch Mose gebetet. Und Mose lebte circa 550 Jahre vor Elia und führte das Volk Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Und die Situation, in der sich Mose dort mit dem Volk Israel befand, als er zu Gott betete, war sehr prekär. Prekärer als bei Elia, würde ich jetzt meinen. Und davon lesen wir eben in diesem 2. Mose 32 bis 33. Und wir möchten das nun ein bisschen so in diese zwei Kapitel eintauchen. Mose war der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Er und das Volk kamen nun direkt aus Ägypten zum Berg Sinai. Und am Berg Sinai begegnete Gott dem ganzen Volk und schloss mit ihnen einen Bund. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk Israel. Und dann ging Mose auf den Berg Sinai. Und auf diesem Berg begegnete Mose an Gott direkt. Er sprach mit ihm und Gott gab ihm Anweisungen zum Bau der Stiftshütte. Und die Stiftshütte war das ein großes Zelt, das dann mitten im Volk Israel aufgebaut wurde. Und diese Stiftshütte, das mit dem Allerheiligsten drin, das war ein Ort der Gegenwart Gottes. Und es zeigte, dass Gott immer mit den Israeliten mitzog. Als nun Mose auf diesem Berg Sinai war und Gott ihm Anweisungen eben für diesen Bau dieser Stiftshütte gab, wurde das Volk im Lager unten am Fuß des Berges ungeduldig. Und ihr wisst vielleicht, was dann kommt. Das Volk Israel hat sich ein goldenes Kalb gemacht, hat sich einen Götzen gemacht und hat ein Fest veranstaltet. Und durch diese Aktion hat sich das Volk Israel von Gott abgewendet. Und dann spricht Gott zu Mose auf dem Berg: Geh, läuft ins Verderben. Gott war so zornig ab der Sünde, die Israel machte. Er war zornig, weil die Israeliten ihm die Treue gebrochen haben, keinen Dank gezeigt haben. Und er war sogar bereit, dieses Volk zu vernichten. Er hatte aber eine Ausnahme. Er sagte: Schau, ich vernichte dieses ganze Volk, aber dich, Mose, dich lasse ich leben. Und mit dir mache ich wieder ein neues Volk und mit dir gehe ich weiter. Gott zeigte diesen Plan an Mose und sagte eben, dass er durch ihn ein großes Volk wieder entstehen lassen würde. Eigentlich war die Option für Mose da, so ein zweiter Abraham zu werden. So jemanden, dem Gott sagt, und jetzt aus dir und deinen Nachkommen wird etwas Großes entstehen. Nochmal von vorne. Ich gehe einfach an den Anfang zurück, ich wähle jemanden aus und jetzt mit dir, Mose, wieder alles von vorne. Ist eigentlich ein großes Privileg, das Mose hier hat. Er, der Stammvater. Aber Mose ringte buchstäblich mit Gott um das Überleben vom Volk Israel. Er flehte Gott an. Wozu bist du zornig? Du hast jetzt das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Wenn du jetzt alle vernichtest, was würden echt die Ägypter sagen? Die sagen vielleicht dann: Ah, Gott hat sie nur aus Ägypten herausgeführt, um sie dann zu vernichten. Ah, okay, das ist dann wohl ein cooler Gott. Ja, okay. Was er ringte darum, dass Gott das Volk nicht vernichtet. Er sagt, lass ab von deinem Zorn, lass ab von deinem Plan, dieses Volk zu vernichten. Es ist ja dein Volk, du hast es auserwählt. Denke doch an die Verheißung, die du an Abraham gegeben hast, dass aus ihm ein großes Volk entstehen wird. Denk doch an die Verheißungen. Und Gott ließ sich durch dieses Ringen, dieses Gebet von Mose bewegen. In 2. Mose 32, Vers 14 steht dann, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, tat er nicht. Also fürs Erste war so das Schlimmste abgewendet. Doch die Schuld vom Volk Israel, die war riesig. Mose stieg hinunter, sah das goldene Kalb und er wurde auch zornig. Und er zermetterte so die 10 Worte, die Tafeln, auf die Gott die 10 Gebote geschrieben hat, er zerschmetterte sie auf dem Felsen. Er stellte Aaron zur Rede, er verbrannte und zermalmte dieses goldene Kalb und in einem Kampf im Lager der Israeliten starben dann etwa 3000 Menschen durch die Leviten, die die Treue zu Gott hielten und sich auf die Seite von Gott und von Mose gestellt haben. Also eigentlich eine Tragödie, die sich abgespielt hat. Und dann stieg Mose nach einer Zeit erneut auf den Berg, um vor Gott Vergebung fürs Volk zu bitten. Und in 2. Mose 32, Vers 31 und 32, dort lesen wir, was Mose gebetet hat. Ach, dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Sie haben sich Götter aus Gold gemacht. Bitte vergib ihnen ihre Sünde. Wenn du das nicht willst, dann streiche mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Mose, den eigentlich keine Schuld traf, war bereit, sein Leben für das Volk zu geben. Aber Gott ging nicht darauf ein. Gott vernichtete zwar das Volk Israel nicht, und er hielt an seiner Verheißung fest, dass das sein Volk ist. Aber Gott zog seine Gegenwart aus seinem Volk zurück. Er sagte sogar dem Volk, schaut, wenn ich mit euch in eurer Mitte mitziehe, dann würde ich euch vernichten. Das war das, was Gott den Israeliten gesagt hat. Und das war eine so schmerzhafte Erfahrung für das ganze Volk Israel. Mose stellte außerhalb vom israelitischen Lager ein Zelt auf, das Zelt der Begegnung. Und jeder, der die Gegenwart Gottes suchen wollte, musste aus dem Lager hinaus zu diesem Zelt. Und dort war Gott. Und immer wenn Mose vom Lager in dieses Zelt ging, dann sah das ganze Volk Israel, wie dann, wenn Mose in das Zelt hineingeht, eine Wolke auf dieses Zelt hinabkommt. Und in diesem Zelt sprach Mose mit Gott wie mit einem Freund. Aber die einzigen zwei Personen, die in dieses Zelt hineingingen, waren Mose und Josua. Das Volk Israel machte sich selbst einen Gott und musste dann zusehen, wie die Gegenwart des lebendigen, einzigen Gottes für sie nicht mehr erreichbar ist. Kennst du das? Wir schauen nicht rechts und links und haben nur unseren eigenen Plan vor Augen, sagen, das muss ich machen und das und das und dann kommt es gut. Und dann finden wir uns in einer Situation wieder, wo wir denken, ah, wo ist jetzt überhaupt Gott? Gott, hast du mich alleine gelassen? Wo bist du dann? Wenn wir uns gegen Gott stellen und Gott seine Gegenwart zurücknimmt, dann müssen wir uns eigentlich nicht fragen, wo Gott ist. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung, wenn Gott seine Gegenwart zurückzieht. Und das musste das Volk Israel, diese Erfahrung mussten sie selbst machen. Und dann ging es dann ein bisschen später darum, dass das Volk Israel weiterziehen sollte. Sie hatten ja die Verheißung, dass sie in ein verheißenes Land kommen sollten, ziehen sollten. Und dann bat Mose ein drittes Mal für das Volk Israel. Und das steht in 2. Mose 33, Vers 15 bis 17. Mose sagte, aber wenn du nicht auf unserem Weg gegenwärtig bist, dann führe uns lieber nicht von hier weg. Woran soll man dann erkennen, dass ich zusammen mit deinem Volk bei dir Gnade gefunden habe? Doch daran, dass du mit uns gehst. Dann werden ich und dein Volk uns von jedem anderen Volk auf der Erde unterscheiden. Da sagte der Herr zu Mose, auch was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade bei mir gefunden. Und ich kenne dich mit Namen. Die Gegenwart Gottes macht einen Unterschied. Kommt Gott mit uns oder kommt Gott nicht mit uns? Ist Gott da oder ist er nicht da? Und die Gegenwart Gottes macht auch heute noch den Unterschied in unserem Leben. Leben wir mit Gott oder ohne Gott? Und wenn du diese Kapitel 2. Mose 32 und 33 durchliest oder dann auch 34 noch, dann merkst du diese Spannung, in der sich das Volk Israel und Mose, in welcher Spannung, dass sie drin waren. Mose ringte mit Gott um das Überleben seines Volkes, um die Gegenwart Gottes. Und in vielen Punkten übersteigen die damaligen Geschehnisse unseren Verstand. Zum Beispiel, wie kann ein Mensch Gottes Pläne ändern? Wie hat es Mose geschafft? Wieso hätte Gott beinahe seine Verheißungen durchkreuzt? Wie kann es sein, dass Mose mit Gott redete wie zu einem Freund? Wie kann das sein? Und in all diesen Fragen, denke ich, ist wichtig, wir sind nicht Mose. Du und ich sind nicht Mose. Und wir sind auch nicht Gott. Und trotzdem wird uns im Neuen Testament eine unglaubliche Verheißung gegeben, die für die Israeliten damals scheinbar unmöglich war. In Hebräer 4, Vers 16 steht, lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. So können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Die Gegenwart Gottes steht uns offen. Das ist die Verheißung, die wir in Hebräer auch bekommen. Was für eine Riesenzusage, obwohl wir es nicht verdient haben, steht uns die Gegenwart Gottes offen. Und mit unserem Gebet dürfen wir mit der Zuversicht zu Gott kommen, dass wir bei ihm Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe finden werden, genauso wie Mose. Und deshalb wollen wir uns auch jetzt anschauen, wie dieses Vorrecht, das Mose gehabt hat, wie er dieses Vorrecht nutzt. Das Erste, was wir anschauen in diesem Ringen mit Gott von Mose, ist, wir sehen, dass Mose eine ganz besondere Stellung vor Gott hatte. Gott hätte sogar Mose als Stammvater für ein neues Volk entstehen lassen. Wie gehst du mit deiner Bevorzugung um? Im Ringen mit Gott bittet Mose nicht selbstsüchtig. Das ist so etwas, was wir von ihm lernen können. Ist deine Beziehung mit Gott etwas, woran du auch andere teilhaben lässt? Oder geht es dir nur um ich und Gott, ich und mein Gott? Hauptsache, ich bin gerettet. Die anderen müssen selbst schauen. Mose dachte nicht selbstsüchtig an seine Bevorzugung, sondern er bittet und fleht für sein Volk. Er ringt mit Gott, dass er Geduld und Mitleid mit dem Volk Israel hat. Ich war in meinem Theologiestudium in einer Gebetsgruppe, in der wir Woche für unsere Heimatländer gebetet haben. Das war hauptsächlich Österreich, Deutschland und die Schweiz. Und ein Gebet von einem Mitstudent, das ist mir bis heute geblieben. Immer wieder betete er: Herr, erbarme dich über unserem Land. Hab Mitleid mit uns. Sei gnädig. Und das ist die Stoßrichtung, die auch Mose hatte, als er mit Gott ringte. Es ist auch die Stoßrichtung von Abraham, als er mit Gott um das Leben der Menschen in Sodom und Gomorra ringte. Als er sagte: Rette doch wenigstens, rette die Stadt, wenn nur 50 an deinen Namen glauben. Er ringte um das Leben der Menschen. Auch Lot, der einer von diesen Menschen in Sodom und Gomorra war, der gerettet wurde, ringte damit, dass er auch Menschen noch retten konnte und mitnehmen konnte. Und einige wollten das nicht. Auch wir dürfen und sollen unsere bevorzugte Stellung, die wir haben, dass wir direkt zu Gott gehen können, dass wir vor seinen Thron gehen können, in seine Gegenwart kommen können. Auch wir sollen diese bevorzugte Stellung brauchen, dass wir für Menschen beten, dass sie gerettet werden. Es geht nicht darum, dass wir Gott benutzen sollten, damit wir ein angenehmes Leben führen, damit uns alles reibungslos läuft, sondern darum, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen, für Menschen im Gebet einzustehen. Für Menschen, die weit weg von Gott sind, die vielleicht nicht nach Gott fragen, für Menschen, die aber Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und wir sagen: Ja, wir wollen für diese Menschen einstehen im Gebet. Auch Paulus im Neuen Testament ringte darum, um die Errettung von möglichst vielen Menschen. Paulus wäre sogar bereit gewesen, in die Hölle zu kommen, damit seine israelitischen Brüder und Schwestern gerettet werden. In Römer 9 können wir das nachlesen. Und das sehen wir auch bei Mose. In 2. Mose 32, wir haben es vorhin schon mal gelesen. Auch dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Sie haben sich Götter aus Gold gemacht. Bitte vergib ihnen ihre Sünde. Wenn du nicht willst, dann streiche mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Mose wäre bereit gewesen, sein Leben für das Volk von Israel zu geben. Er wollte nicht, dass das Volk stirbt und er lebt. Er hätte es lieber gehabt, wenn er stirbt und das Volk lebt. Doch weder bei Paulus noch bei Mose hat Gott eingewilligt in diese Pläne. Wir können nicht für die Schuld der anderen bezahlen. Wir können nicht einmal für unsere eigene Schuld bezahlen. Wir hatten es vor einigen Wochen im Gottesdienst mit dem Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Nicht einmal mit unserem Tod können wir unsere Schuld und Sünde begleichen. Weder für uns noch für die anderen. Aber einer kann es und einer hat es getan. Und das war Gottes Plan seit Anfang an. Jesus Christus hat an seiner göttlichen Stellung, seiner Bevorzugung, seinem himmlischen Reichtum, hat er nicht festgehalten. Jesus wurde Mensch. Er durchlief und durchleidete die gleichen Abschnitte des Lebens wie du und ich. Er war aber ohne Sünde. Er ringte mit uns Menschen, flehte darum, dass Gott seine Nachfolger bewahren würde und liebt uns Menschen bis zum Äußersten. Er starb am Kreuz und bezahlte mit seinem Leben dafür, dass uns unsere Schuld vergeben werden kann. Er vergibt uns, wenn wir darum bitten. Und weil Jesus dir vergibt, darfst du voller Zuversicht und Hoffnung vor Gottes Thron kommen. Und das ist die gute Botschaft für dich, das ist die gute Botschaft für mich, das ist die gute Botschaft für jeden einzelnen Menschen. Lasst uns das Vorrecht des direkten Zugangs zu Gottes Thron nutzen, um für Menschen, um für unser Land einzustehen. Wir müssen und können auch nicht unser Leben für andere geben, aber wir können unsere Zeit, unser Flehen und unser Gebet geben. Und Gott lässt sich auf unser Gebet ein. Eigentlich könnte man hier einfach einen Doppelpunkt machen. Aber wir möchten noch kurz zwei Aspekte von Mose noch anschauen, die wir auch bei ihm entdecken, wie das Ringen mit Gott bei ihm aussieht. Eins seiner Hauptargumente von Mose im Ringen mit Gott war: Gott soll geehrt werden. In allem soll Gott geehrt werden. Mose beruft sich darauf, dass die anderen Völker Israel beobachten und sehen, wie Gott wirkt und was Gott macht und wie Gott mit seinem Volk umgeht. Und entweder wird dann das zu Spott führen oder zur Ehre von Gott. Und Mose beruft sich auch darauf, was Gott dem Volk Israel verheißen hat. Und beide Sachen sind für unser Gebet enorm wichtig. Im Ringen mit Gott will Mose, dass Gott geehrt wird. Unser Gebet soll Gott die Ehre geben. Wir sollen nicht unsere Wünsche, unsere Pläne, unsere Gedanken ins Zentrum stellen, sondern wir sollen darauf abzielen, dass Gott geehrt wird, dass Gott groß gemacht wird. Zum Beispiel das Vaterunser fängt mit den Worten an: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Auch hier wird, bevor es um alltägliche Bedürfnisse geht, Gott und sein Wirken ins Zentrum gestellt. Praktisch kann das so aussehen: Wir können als Gemeinde unsere Pläne, unser Handeln ins Zentrum von Gebet stellen. Oder wir können Gott darum bitten, dass er in der Innerschweiz und auch durch uns wirkt und Menschen begegnet. Und Menschen merken dürfen: Ah, da ist ein Gott. Da ist Gott am Werk. Wir bitten Gott um seine Gegenwart und um sein Wirken, damit Menschen gerettet werden. Ein zweiter Punkt oder ein dritter, unser Gebet soll sich an den Verheißungen Gottes orientieren, weil im Ringen mit Gott nimmt Mose Gott beim Wort, was er mal gesagt hat, das gilt. Und wir dürfen Gott bei seinem Wort nehmen. Mose tat das und wir dürfen es auch. Und die Bibel ist voll von Verheißungen. Vielleicht kennst du einige Verheißungen, die du schon kennengelernt hast, aus dem Wort Gottes. Vielleicht ist eine davon, die du kennst, Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich ausgewählt, spricht Jesus zu seinen Jüngern, sondern ich habe euch ausgewählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Eure Frucht wird Bestand haben. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Vielleicht ist eine andere Verheißung in 1. Timotheus 2, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Darum lasst uns beten, damit Menschen Jesus erkennen als ihren persönlichen Heiland und Retter. Wir dürfen uns auf die Verheißungen berufen, weil Gott seine Zusagen hält. Im Gebet liegt eine enorme Kraft, weil wir im Gebet mit dem Gott reden, der alles geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält. Und bei Mose sehen wir, wie das Gebet ein Ringen mit Gott sein kann. Ein Ringen, weil ihm das Volk Israel am Herzen lag, ein Ringen für uns, weil uns Menschen am Herzen liegen, unsere Gemeinde am Herzen liegen. Und ein Ringen um Gottes Gegenwart, weil wir sehen wollen, wie Gott geehrt und verherrlicht wird. Ich möchte mit zwei Fragen abschließen, die du gerne mitnehmen kannst, auch nachher in die Lobpreiszeit. Wo erlebst du vielleicht selbst dieses Ringen mit Gott? Vielleicht um eine Person, vielleicht um eine Situation, vielleicht um eine Frage in deinem Leben. Und wie könnte sich Gott in diesem Ringen verherrlichen? Was sind vielleicht Gottes Gedanken, Gottes Pläne, sein Weg? Und vielleicht kennst du dieses Ringen mit Gott gar nicht, aber der Gedanke daran lässt dich nicht los. Nutze den direkten Zugang zu Gottes Thron. In seiner Gegenwart, damit du für andere Personen einstehen kannst. Ich möchte beten. Jesus Christus, du hast alles gegeben für uns und du hast dein Leben gegeben für unsere Schuld, damit wir gereinigt von Sünde vor den Thron Gottes kommen können. Danke für deine Gegenwart, Vater. Und danke dürfen wir die Gegenwart auch dazu brauchen, um mit allem vor dich zu kommen. Wie wir es nachher auch möchten machen, möchte ich jetzt einfach dich schon darum bitten, dass du dich zeigst in diesem Kanton und dass du Menschen berührst und dass du uns, mich und jeden Einzelnen, wo mit dir unterwegs ist, zu einem Licht lassen werden in seinem Umfeld. Amen.